Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich denke mal, wir lieben ihn alle. Wir freuen uns drauf, wenn er endlich da ist. Wir sehnen uns manchmal so richtig nach ihm, können ihn oft kaum erwarten, vor allem wenn es mal wieder ein anstrengender Arbeitstag war. Und was ich rede, ich meine den Feierabend, den wir uns oft verdient haben. Und dann kommt es immer wieder mal vor, dass einem diese Vorfreude genommen wird oder dass sie getrübt wird. Ich kenne das zumindest. Ich räume eigentlich nur noch meinen Werkzeugwagen auf und ja, schaue, dass alles passt zum Feierabend. Und dann will ich ab nach Hause und dann heißt es noch, ach Klaus, kannst du, bevor du gehst, noch bitte schnell. Dann geht meine Vorfreude und meine gute Laune erstmal so richtig in den Keller. Und die Arbeit, die ich danach noch erledigen muss, die mache ich dann auch oft eher genervt als mit Freude. Und in unserem Text, den wir heute lesen werden, da geht es um jemanden, dem der verdiente Feierabend auch so richtig vermiest wurde. Und zwar von Jesus. Wir lesen unseren heutigen Text in Lukas 5, Vers 1 bis 11. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich möchte noch zusammen mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen. Treuer Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für dein Wort, für den Schatz in der Bibel, den wir uns auch heute wieder aufs Neue anschauen dürfen. Wir danken dir, dass wir uns dein Leben anschauen können und möchten dich bitten, dass wir von dir lernen können, von diesem Text, den wir vielleicht schon so oft gehört haben und der uns eigentlich bekannt ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und uns hilfst beim Zuhören, dass du zu uns sprichst. Bitte, Herr Jesus, gebrauche mich dazu, zu deiner Ehre, und schenk, dass wir, Herr, reich werden von dem Inhalt, den wir heute mitnehmen können. Amen. Wir wollen uns heute zusammen vier Punkte anschauen aus diesem Text. Und der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Bereitschaft zum Dienst. Die Situation in unserem Text ist gerade folgende. Die Leute drängten sich hier zu Jesus, um sein Wort zu hören. Viele Menschen sind gekommen und jeder wollte so nah wie möglich zu Jesus ran, damit er auch wirklich versteht und hört, was er sagt. Jesus, sein Plan ist also, mit dem Boot ein Stück rauszufahren auf den See, damit der Zentrale vor den Menschen steht und ihn so auch jeder hören kann. Und Petrus ist gerade dabei, die Netze zu waschen, die heute allerdings leer geblieben sind. Die ganze Nacht waren sie draußen auf dem See, haben die Netze wieder und wieder und wieder ausgeworfen, aber erfolglos. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus und die anderen Fischer gerade ziemlich unmotiviert waren. Geschlaucht von der langen Arbeitsnacht, entmutigt von den leeren Netzen. Dann ist auch noch das ganze Ufer voller Menschen, sodass sie nicht viel Platz hatten für ihre Arbeit. Vielleicht konnten sie sich nicht so ausbreiten mit den Booten, den Fischen, wie sie es eigentlich vorhatten und sonst gemacht haben. Und jetzt, genervt und müde, wollten sie jetzt noch schnell die letzte Arbeit fertig machen, damit sie dann endlich sich schlafen legen konnten. Aber dann kommt eben Jesus und bittet Petrus darum, ihn ein Stück auf den See rauszufahren. Und ich denke mal, dass Petrus nicht besonders erfreut war über diese Bitte. Und die Motivation ließ mit Sicherheit auch zu wünschen übrig. Aber das Beeindruckende jetzt ist, wir hören kein Gejammer von Petrus, wir hören noch nicht mal eine kleine Diskussion, sondern er fährt mit Jesus raus und sitzt jetzt neben ihm im Boot. Und Jesus macht weiter mit seiner Predigt. Und ich denke auch, dass das nicht so eine 30- oder 45-Minuten-Predigt war, so wie wir es oft gewohnt sind, sondern ich denke, wir können davon ausgehen, dass Petrus jetzt mehrere Stunden neben Jesus im Boot gesessen ist. Jesus benutzt also Petrus sein Boot als Kanzel und predigt weiter. Und für Petrus war sein Boot eigentlich eher Arbeitsmittel, kein besonderer Wertgegenstand. Er hat ihn benutzt, um täglich sein Geld zu verdienen. Aber Jesus kann hier dieses Boot gebrauchen, um weiter zu predigen. Und wir sehen später auch, dass das nicht umsonst war, dass er es hier zur Verfügung gestellt hat. Bei Living Stones hat vor kurzem ein junger Mann ein Zeugnis gegeben, dass er nach einer anstrengenden Arbeitswoche ziemlich fertig war. Er wollte nach der Woche einfach gar nichts tun. Er wollte das Wochenende nutzen, um sich zu entspannen, auszuruhen, Zeit für sich zu haben. Das war sein Plan. Dann kam aber ein Anruf, dass jemand seine Hilfe braucht. Und letztendlich hat er sich dann doch dazu aufgerafft und geholfen. Nach der Aufgabe folgte dann der nächste Anruf und noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe. Und eines führte zum nächsten und bei jeder Aufgabe hat er sich neu darauf einlassen müssen und sich neu entscheiden müssen, diese Aufgabe jetzt auch wieder zu tun und zu helfen. Und das ist ihm gar nicht so leicht gefallen. Zur Ruhe ist er an diesem Wochenende überhaupt nicht gekommen. Aber er hat gesagt, es war ein unglaublicher Segen, wie vielen Leute er an diesem Wochenende helfen konnte. Und das tat so richtig gut. Dienen ist also nicht nur ein Geben und nicht nur ein Auslaugen, aber dennoch tun wir uns oft sehr schwer damit. Und die Frage ist, an was halten wir denn fest? Bei was fällt es uns schwer, abzugeben oder zu teilen? Ist es unsere Zeit, die uns so kostbar ist, die uns gehört und wir selber einsetzen wollen, wo wir es wollen? Oder sind es unsere Gaben und Fähigkeiten? Davon wollen wir nur selber profitieren und kein anderer soll Nutzen haben. Das habe ich mir mühsam selber erlernt und erarbeitet. Das sage ich jetzt keinem einfach so weiter. Oder ist es unser Besitz, unser Erspartes, unser Haus, unsere Werkstatt, unser Auto oder was wir sonst noch so haben, was wir eigentlich mit anderen teilen könnten oder ihnen zur Verfügung stellen könnten, wenn sie es denn brauchen. Jeder hat irgendetwas, was er nicht so gern hergibt oder bereitstellt, damit es andere mitnutzen können. Und es verpflichtet dich auch keiner dazu. Es verpflichtet dich keiner, irgendetwas davon herzugeben und anderen zur Verfügung zu stellen. Aber in unserem Text sehen wir ziemlich deutlich, die, die das tun, die segnet Gott sehr reichlich. Wer also alles für sich behält, ist quasi selber schuld. Denn er lehnt den Segen Gottes ab. Petrus lässt ihn ins Schiff, fährt ihn hinaus und wirft die Netze aus. Und ohne diese Bereitwilligkeit, die er hier gezeigt hat, verpassen wir oft die Möglichkeiten, Gott zu begegnen und ihn zu erleben oder, wie es bei Petrus war, uns sogar rufen zu lassen. Wir kommen zum nächsten Punkt, der da heißt Petrus seine Motivation. Meine Frage war, was bewegt Petrus denn eigentlich zu dieser Aktion, dass er jetzt tatsächlich noch auf den See rausfährt und am frühen Morgen die Netze rauswirft? Wir haben noch im Hinterkopf, dass Petrus schon kurz vor seinem verdienten Feierabend stand und auf sein Bett wartete und jetzt eh schon Überstunden geschoben hat, einige Stunden, die er mit Jesus zusammen im Boot saß. Und dann fordert Jesus ihn in Vers 4 auf: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Diese Aufforderung finde ich jetzt schon etwas heftiger. Jeder Fischer weiß ganz genau, das ist jetzt eine komplett irrsinnige Aktion. So ein Fachmann wie Petrus wusste, dass nachts die Fische an der Oberfläche schwimmen und nur dann hat man die Möglichkeit, auch Fische zu fangen, weil tagsüber schwimmen sie wieder an die Tiefe des Sees und dann hat man eigentlich keine Chance. Aber Petrus antwortet Jesus jetzt in Vers 5: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gedanklich sein Satz eigentlich so weiterging und er am liebsten gesagt hätte: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Warum sollen wir jetzt noch einmal hinausfahren? Das macht doch alles keinen Sinn. Wenn es irgendeine Aussicht gegeben hätte auf einen Fang, dann wären wir noch länger auf dem See geblieben. Aber die gibt es nicht. Wir sind müde, wir wollen ins Bett und wenn du unbedingt willst, dann fahren wir morgen mit dir zusammen auf den See raus, aber für heute ist Feierabend. Der Knackpunkt ist aber an dieser Geschichte, dass Petrus ganz anders geantwortet hat. Dieser erstaunliche Satz folgt jetzt: Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Er stimmt dieser quasi irrsinnigen Aktion zu und tut das, was Jesus von ihm möchte. Aber wieso macht er das? Wie kommt er dazu? Petrus warf dieses Mal die Netze aus einer neuen Motivation raus. Normalerweise war es die Hoffnung auf einen großen Fang und damit verbunden auch ein guter Gewinn, damit er ein gutes Geschäft macht, sich viel Geld verdienen kann. Es war sein tägliches Geschäft. Aber was war seine Motivation dieses Mal für diese Entscheidung? Dieses Mal wollte Petrus einfach das tun, was Christus ihm gesagt hat. Er wollte ihm gehorchen und ihm gefallen, denn ich denke, wenn es nach Petrus gegangen wäre, wäre er wohl nicht rausgefahren. Aber er hat gesagt: Auf dein Wort hin will ich. Was sollen wir jetzt von diesem Handeln halten, habe ich mir gedacht. War das gut? Ist es richtig, dass Petrus es hier jetzt Jesus einfach nur recht machen wollte, ohne dass er gar nicht hinter dieser Entscheidung stand? Ist das nicht ein bisschen Heuchelei, wenn ich von etwas gar nicht überzeugt bin und es trotzdem mache, nur damit Jesus glücklich ist? Ist das wirklich, was Jesus von uns will? Aber vielleicht kommt uns das ja auch bekannt vor. Ich will nicht, aber wenn du willst. Erinnern wir uns an Jesus im Garten Gethsemane, in der Nacht, bevor er verraten wurde. Ich lese in Matthäus 26, Vers 39. Matthäus 26, Vers 39, da betet Jesus: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wenn es nach Jesus gegangen wäre, hätte es wohl nicht sein müssen. Er wollte nicht unbedingt. Aber auch er fügt diesen Satz hinzu: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Zu gehorchen aus eigener Entscheidung, auch wenn wir selbst gar nicht wollen, das ist Gehorsam, der Gott wirklich gefällt. Denn Gott zu gehorchen in Dingen, die wir sowieso machen wollten, das ist nichts Besonderes. Aber diese Art von Gehorsam kostet uns Überwindung und zeigt, wie wichtig uns Gott wirklich ist. Samuel schreibt in seinem ersten Buch, in Kapitel 15, Vers 22, 1. Samuel 15, Vers 22, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Echter Gehorsam gefällt Gott also besser als irgendwelche Pflichtdienste oder irgendwelche Gaben, die wir ihm geben. Vor allem, wenn uns dieser Gehorsam schwerfällt. Und diesen Gehorsam, den belohnt Gott auch, so wie es auch bei Petrus war, ein so großer Fang, dass er ihn gar nicht alleine ans Land schaffen konnte. Und dieser gigantische Fang, den Petrus hier jetzt erlebt, der löst jetzt in Petrus etwas ganz Neues aus. Und damit kommen wir jetzt auch zum dritten Punkt, und zwar die Sündenerkenntnis. Petrus fällt jetzt auf die Knie und sagt: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Aber wieso erkennt Petrus hier jetzt plötzlich, dass er ein Sünder ist? Was war denn der Auslöser für diese Erkenntnis? Denn Jesus hat seine Sünden in keinster Weise angesprochen. Er hat ihn für nichts verurteilt. Jesus hat ihnen hier keine neue Fischfangmethode beigebracht. Er wurde nicht belehrt von Jesus, wie er seine Arbeit besser macht. Aber Petrus hat hier erkannt, wer Jesus ist. Er sitzt hier mit Gott im selben Boot. Bisher hat er Jesus nur schwach gekannt. Er hat nicht wirklich gewusst, wer er ist, und hatte nicht viel mit ihm anzufangen gewusst. Aber jetzt hat er gesehen, dass Jesus der Herr über die Fische ist, der Herr über die Natur ist. Petrus begreift sofort, dass dieser Fischfang ein Wunder ist und nicht nur Zufall. Er sieht, Jesus hat Einfluss auf alles, er hat Macht über alles. Und Petrus entlarvt sich hier jetzt selbst als Sünder, weil er gerade den Heiligen Gottes erkannt hat. Er erlebt ihn und sieht, wer Jesus wirklich ist. Das beschämt Petrus jetzt. Wir haben zwar vorhin gesehen, dass Petrus gehorsam war und das tat, was Jesus ihm gesagt hat, aber trotzdem hat er seine Anweisung in seiner Aussage quasi als töricht bezeichnet. Denn im Vertrauen auf sein Fachwissen zu diesem Gebiet sagt Petrus: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und damit, dass er sich praktisch damit rechtfertigt, sagt er eigentlich, dass jetzt die Netze auszuwerfen keine gute Idee ist, sondern eher, dass es Unsinn ist. Es steckt ein bisschen Zweifel in dieser Aussage. Aber trotzdem entscheidet sich Petrus dazu, das zu tun, was Jesus ihm sagt. Und wir können nur vermuten, was Petrus wohl so gedacht hat, während er mit Jesus auf den See rausgefahren ist. Hatte er wirklich Hoffnung auf einen Fang? Oder wollte er Jesus vielleicht nur eines Besseren belehren? Oder wollte er einfach nur, dass Jesus zufrieden ist? Ich denke, diese Gedanken sind berechtigt gewesen, aber diese Gedanken machen Petrus jetzt seine Sündhaftigkeit bewusst. Denn jetzt merkt er, dass er falsch gelegen ist, und er erkennt seinen Fehler und er begreift: Ich bin nicht würdig, vor diesen Menschen zu treten, denn dieser Mensch ist Gott. Wir lesen von Jesaja, dass er die gleiche Reaktion gezeigt hat. Im Kapitel 6, Vers 5 schreibt Jesaja: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und inmitten einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Er sagt: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich habe den Sohn Gottes gesehen, den König der Herrscharen. Die Sündhaftigkeit des Menschen und die Heiligkeit Gottes, die passen nicht zusammen. Und das ist das, was Petrus hier begreift. Er sagt: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das Schöne ist jetzt aber Jesu Reaktion. Denn er sagt nicht: Ja, stimmt, du bist sündig, mit dir kann ich mich nicht abgeben. Ich bin ja der Sohn Gottes, also das geht wirklich nicht. Nein, wir lesen nicht davon, dass Jesus wegging oder ihn kritisierte oder verurteilte. Er sagt in Vers 10: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Er stuft ihn nicht ab, weil er ein Sünder ist, sondern er befördert ihn, weil er eingesehen hat, dass er einer ist. Jesus will Petrus jetzt auf einer neuen Ebene gebrauchen. Seine Aufgabe soll eine viel wichtigere sein. Er soll jetzt Menschen fischen. Er soll Menschen für Gottes Reich gewinnen. Und es ist wirklich toll zu sehen, dass Jesus hier Petrus nicht in diesen Dienst stellt, weil er der Beste dafür ist oder weil er seine Arbeit so gut gemacht hat oder weil er Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt hat. Nein, er beruft ihn in diesen Dienst, weil Petrus erkannt hat, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht würdig, mich mit dem Sohn Gottes abzugeben. Und genau solche Leute will Jesus gebrauchen. Denn wenn Menschen sich demütigen und erniedrigen, dann hat Jesus Gefallen daran, sie zu gebrauchen und sie zu erheben. Die Fragen, die wir uns jetzt stellen sollten, sind: Habe ich Jesus schon erkannt? Und ich denke, viele unter uns sind, die sich denken, natürlich habe ich Jesus erkannt, ich bin ein Kind Gottes, und das schon seit vielen Jahren. Aber wissen wir noch, wer Gott wirklich ist? Sind wir uns bewusst, dass er der König der Welt ist, der Schöpfer des Universums, der die Macht hat, Leben zu geben und zu nehmen, der die Gewalt über die Natur hat? Und wissen wir, wer wir sind? Bilden wir uns vielleicht mittlerweile was drauf ein, dass wir schon jahrelang in den Gottesdienst gehen oder einen Dienst in der Gemeinde tun? Vielleicht denken wir, ich weiß, was ich da tue, ich kenne mich aus. Vergessen wir nicht, dass wir abhängig sind von unserem Gott. Denn den Dienst, den wir in unserer eigenen Weisheit und Kraft tun, der ist vergeblich. Das Geheimnis aber des Erfolges christlicher Arbeit ist die Leistung durch Jesus Christus selbst. In Vers 11 in unserem Text lesen wir: Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und das ist jetzt unser letzter Punkt, zu dem ich kommen mag. Denn Petrus hat hier verstanden, dass der Dienst für den Herrn so viel mehr wert ist als all die Schätze und der Reichtum, den wir uns hier auf der Erde ansammeln können. Petrus lässt hier wohl gerade seinen größten Fang seines Lebens zurück. Unbearbeitet, herrenlos, und er folgt Jesus nach. Und darum wollen wir uns jetzt noch anschauen, was es denn heißt, Jesus nachzufolgen. Ich denke, der wohl bekannteste Vers zu diesem Thema steht in Matthäus 16, Vers 24. Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolgen heißt also drei Dinge tun: sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus folgen. Sich selbst verleugnen heißt aufhören zu fragen, was ich will, und anfangen zu fragen, was Gott will. Es heißt, das zu tun, was Gott will, auch wenn ich lieber etwas anderes tun würde. Ich muss mir selbst eingestehen, dass es in dieser Welt nicht um mich, sondern um ihn geht. Dann geht es in meinen Gebeten nicht mehr darum, was der Herr für mich tun kann, sondern mehr und mehr darum, was ich für ihn tun kann. Und diese Selbstverleugnungen finden ihren Höhepunkt in der völligen Hingabe. Das lesen wir in Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist Jesus nachzufolgen. sein Kreuz auf sich zu nehmen, das hat jetzt folgende Bedeutung. Das Leben mit Gott wird mich in manche Schwierigkeiten bringen. Als erstes werde ich ein besonderes Angriffsziel Satans. Er wird versuchen, mich zum Fallen zu bringen. Er wird mich auf falsche Wege locken und mir das Ziel verrücken wollen. Und auch von der Seite der Menschen werde ich Schwierigkeiten bekommen. Johannes schreibt er in Kapitel 15, Johannes Kapitel 15, die Verse 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt, durch diese Angriffe und durch die Verfolgungen zu gehen und sich nicht vom Ziel abbringen zu lassen. So wie Jesus da auch durchgegangen ist. Jesus zu folgen, das können wir jetzt verstehen, wenn wir anschauen, was seine Jünger getan haben, als sie mit ihm zusammen durch Galiläa und Judäa gezogen sind. Sie waren mit ihm zusammen, sie haben seiner Rede zugehört, sie haben in Gemeinschaft mit ihm gelebt, sie haben seine Hinweise und seine Ermahnungen angenommen. Sie waren ihm gehorsam, wenn er sie irgendwo hingeschickt hat. Und sie haben einfach viel von ihm gelernt. Um Jesus zu folgen, müssen wir jetzt genau dasselbe tun. Wir müssen die Evangelien lesen, was er geredet und getan hat. Wir müssen seine Hinweise und seine Ermahnungen annehmen. Wir müssen ihm gehorsam sein, wenn er uns zum Handeln auffordert. Weil er auferstanden ist und lebt, können wir im Gebet jetzt Gemeinschaft mit ihm haben und in dieser Gemeinschaft leben. Und wir können und müssen viel von ihm lernen. Nachfolgen, das sagt eigentlich das Wort an sich schon selbst aus. Nach und folgen. Das heißt, einer geht voran und der andere hinterher. Und wer vorgeht, gibt immer die Richtung an und sagt, wo es lang geht. So soll es jetzt auch bei uns und Jesus sein. Jesus soll in unserem Leben bestimmen dürfen, wo es lang geht. Und wir gehen hinterher. Da kann sich jetzt jeder selbst fragen, folge ich Jesus nach oder dränge ich mich nach vorne? Ich will ihm immer zeigen, wo er denn am besten hingehen sollte, habe vielleicht einen Haufen gute Tipps für Jesus. Oder habe ich vielleicht schon die Führung übernommen und eigentlich geht alles nach meiner Pfeife und Jesus geht hinterher und ich bestimme. Die Frage ist, welche Position haben wir und welche Position hat Jesus in unserem Leben? Ich möchte noch einen Vers vorlesen aus 5. Mose 13, Vers 5. 5. Mose 13, Vers 5. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Das ist alles verlassen und Jesus nachfolgen, das, was Jesus von uns möchte. Wir halten also für heute fest, Gott möchte, dass du dich ihm mit allem, was du hast, zur Verfügung stellst. Und glaub mir, es wird nicht umsonst sein. Zweitens, Gott möchte, dass du ihm gehorsam bist, auch wenn es dich Überwindung kostet. Drittens, lerne Gott neu kennen und prüfe dein Leben, ob es Sünde gibt, die du ausräumen solltest. Und viertens, folge Jesus nach, bedingungslos und kompromisslos. Amen.